Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kill Around the World. Wir sind Sina
und Jacqueline und wir sind zwei Freundinnen, die auf True Crime stehen und beschlossen haben, einen Podcast zu starten.
Genau, und wir nehmen euch mit auf einen Trip rund um die Welt. Und nein, das ist gelogen. Heute nehmen wir euch mit in die Gruselwelt, denn es ist unser Halloween-Special.
Yay!
Yay! Das bedeutet, wir haben beide Grusel-Stories für euch vorbereitet. Eine ist erfunden, die andere ist wahr. Wahrscheinlich kennen die sogar einige von euch. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, starten wir direkt rein, oder?
Gern. Also
heute?
Ja.
Oh, okay, dann findet ihr alle Triggerwarnungen in der Folgenbeschreibung. Wir wollen euch nicht spoilern, aber wer bedenkt, bitte nachsehen, weil lieber gespoilert als getriggert.
Also das sind Horror-Stories. Ich denke doch, dass es bei beiden Geschichten wahrscheinlich Triggerwarnungen geben wird, oder?
Ach, so kleine. Ja, so kleine.
Ja, also Fakten habe ich heute keine für dich oder für euch. Also starte ich gleich rein. Meine Geschichte ist komplett frei erfunden. Ich habe mich ein kleines bisschen an einer Serie orientiert. Ich sage euch aber auch noch nicht, welche es ist, weil sonst würde ich euch wahrscheinlich spoilern. Bitte erinnere mich zum Schluss, falls ich es vergesse, weil ich will euch die Serie dann gerne noch empfehlen, weil die ist echt gut. Gut. Der Lagerraum liegt am äußersten Ende des Universitätsflügels, dort, wo die Wände dicker werden und die Fenster kleiner. Die Luft steht still, schwer von Staub und abgestandenem Papier, als wäre hier seit Jahren niemand mehr gewesen. Nur das leise Tropfen eines undichten Heizungsrohrs füllt die Stille. Ein dumpfer, gleichmäßiger Klang, der den Raum in ein eigenartiges Zeitmaß taucht. Der Student steht mitten im schwachen Lichtkegel seiner Schreibtischlampe. Vor ihm drei große Kartons mit groben Filzstiftbuchstaben beschriftet. Archiv Psychiatrie Ost, 1954 bis 1958. Die Kartons sind vergilbt, die Deckel leicht aufgequollen, als hätten sie Feuchtigkeit gezogen. Und eine dünne Schicht Staub bedeckt alles. Er hat den Auftrag vor 2 Tagen bekommen. Eine kurze Mail des Professors, wie immer sachlich. Digitalisieren Sie die Magnetbänder aus dem Klinikarchiv. Seien Sie diskret. Kein externer Zugriff. Keine weiteren Erklärungen, kein Kontext. Nur die Signatur am Ende und ein angehängter Lageplan zum Lagerraum. Der Student zieht vorsichtig den Deckel des ersten Kartons hoch. Der Geruch, der ihm entgegensteigt, ist alt und eigenwillig. Eine Mischung aus Papier, Wachs und dem metallischen Unterton, den alte Geräte manchmal absondern. Etwas daran erinnert ihn an Krankenhausflure, an Reinigungsmittel, an jene sterile Kälte, die in den Mauern alter Institutionen zu kleben scheint. Im Inneren liegen Dutzende Tonbandspulen, sorgfältig aufgereiht, jede in eine dünne Plastikhülle geschoben. Einige Etiketten sind vergilbt, andere fast unleserlich. Er fährt mit dem Finger über die Beschriftungen. P11, Sitzung 3, Patient 7, Versuch A, Kontrollreihe. Der Student sitzt an einem langen Tisch, den jemand irgendwann aus einem Seminarraum hier in den Keller geschafft haben muss. Auf dem Tisch steht ein altes Bandgerät. Die Spulen drehen sich langsam. Das Licht des Laptops flackert über das Metallgehäuse. Er trägt Kopfhörer, die schon bessere Zeiten gesehen haben. Der Ton ist dumpf, verrauscht, manchmal zu laut, dann wieder kaum hörbar. Trotzdem erkennt man die Stimmen deutlich genug. Die eines Arztes, tief und ruhig, und die einer Frau, eher blass, unsicher, mit dieser brüchigen Spannung in der Stimme, die man bei Menschen hört, die versuchen, ganz bei sich zu bleiben. Sie sind jetzt in Raum D12. Beschreiben Sie, was Sie sehen. Es ist hell, zu hell. Ich glaube, ich bin nicht allein. Sie wissen, dass das nicht stimmt. Bitte konzentrieren Sie sich. Er schreibt mit, notiert Zeitmarken und prüft, ob das Gerät richtig läuft. Schnell wird er routiniert in seiner Arbeit. So vergehen einige Stunden und als er sich irgendwann müde die Augen reibt und auf seine Armbanduhr blickt, erkennt er überrascht, dass es schon weit nach Mitternacht ist. Er sichert die letzte Datei und benennt sie nach Protokoll. P11, Sitzung 2. Dann steht er auf, gähnt und streckt sich. Der Keller ist groß und das schwache Licht der Neonröhren reicht kaum bis in die Ecken. Dort, wo alte Geräte stehen, Diaprojektoren, Kartons voller Kabel und defekte Verstärker, liegt alles in diesem stillen Halbdunkel, in dem sich Formen kaum voneinander trennen lassen. Er schaltet das Bandgerät aus und zieht die Kopfhörer ab. Das Summen verstummt und der Raum wirkt sofort leerer. Nur der Regen, der draußen gegen das kleine Kellerfenster schlägt, ist noch zu hören. Er löscht das Licht und geht den langen Flur hinauf. Seine Schritte verhallen und als die Tür oben ins Schloss fällt, bleibt der Keller still. Doch das rote Kontrolllämpchen am Bandgerät flackert auf. Erst schwach, dann gleichmäßig. Und ein leises Klicken, kaum hörbar, bricht die Ruhe. Die letzte Spule setzt sich langsam in Bewegung. Dann, mitten aus der Stille, erklingt eine Stimme. Dieselbe Frau wie zuvor. Ganz leise, kaum mehr als ein Hauch, als würde sie sich zu dir beugen und dir ins Ohr flüstern. Ich bin noch hier. Das Band stoppt. Ein letztes Knacken. Dann absolute Stille. Am nächsten Morgen kehrt der Student zurück in den Keller. Draußen ist es noch grau vom Regen, der das Pflaster der Universität glänzend und rutschig macht. Das alte Gebäude riecht nach feuchtem Stein und abgestandenem Holz. Die Luft schwer von Feuchtigkeit der vergangenen Nacht. Er trägt einen dicken Mantel, zieht die nassen Schuhe ab und hört das leise Tropfen von Wasser aus den Rohren über ihm. Die Kartons mit den Spulen stehen noch genau dort, wo er sie gestern hinterlassen hat. Der Staub auf den Deckeln wirkt heller im schwachen Licht der Neonröhren, fast wie kleine Wolken aus Pulver. Er hebt die erste Spule auf, überprüft, ob alles noch funktioniert und setzt sie in das Bandgerät ein. Ein leises Surren ertönt. Die Spule dreht sich gleichmäßig. Die Tonspur springt kurz, dann setzt die Stimme ein, ruhig, monoton und sachlich. Er lehnt sich zurück, nimmt einen tiefen Schluck Kaffee aus seiner Thermoskanne und betrachtet die Spulen wie ein Mechaniker, der einfach nur die Routine überprüft. Die Sitzungen der Patienten sind faszinierend, manchmal sogar spannend, aber sie langweilen ihn auch nach einiger Zeit. Ein Patient berichtet über ein Fenster, das sich nicht öffnen lässt. Eine andere Patientin beschreibt einen Flur, der sich endlos zu dehnen scheint. Er schreibt alles mit, überprüft Zeitmarken, speichert die Dateien korrekt ab und sortiert sie nach Nummern und Beschreibungen. Der Kaffee schmeckt warm und beruhigend. Und die monotone Arbeit wiegt ihn fast in eine Art Trance. Er spult zurück, hört dieselben Stellen erneut, korrigiert Pausenmarkierungen, überprüft das Rauschen der Bänder. Stunden vergehen und die Neonröhren flackern leise über ihm. Er lehnt sich in seinem Stuhl zurück und schließt kurz die Augen, während die Stimme auf dem Band weiter monoton spricht. Doch dann hört er ein anderes Geräusch. Es ist undeutlich. Leise und kaum hörbar. Zuerst glaubt er, es sei nur ein Kratzen oder ein mechanisches Knacken, das das alte Bandgerät hervorruft. Er spult ein Stück zurück und hört genauer hin, dreht die Lautstärke lauter, dann wieder leiser. Das Krächzen wiederholt sich, bricht in kurzen Intervallen durch die ruhige Stimme der Patientin. Er kneift die Augen zusammen und konzentriert sich auf jedes Detail. Irgendwo zwischen den Unterbrechungen glaubt er, Worte zu erkennen, einzelne Silben, die sich zusammensetzen zu etwas Verständlichem. Bei dir. Er hält den Atem an, spult noch einmal vor und zurück, stoppt die Spule, startet sie erneut, filtert Höhen und Tiefen. Es dauert mehrere Minuten, bevor das Krächzen langsam etwas verständlicher wird. Die Stimme klingt seltsam gedehnt, rau, fast so, als käme sie aus der Ferne.
Ich bin hier. Ich bin bei dir. Ich bleibe.
Oh, ist so schade, dass wir keinen Videopodcast mehr haben, weil das wäre aufnahmewürdig gewesen.
Ein Schauer läuft ihm über den Rücken. Der bittere Kaffeeduft mischt sich mit dem modrigen Kellergeruch und das gleichmäßige Tropfen der Rohre über ihm wirkt plötzlich wie ein Puls, der mit seinem schnell pochenden Herz synchron schlägt. Er sitzt starr, die Hände fest um die Kanten des Bandgeräts geklammert. Hektisch spult er die Tonaufnahme nochmal zurück. Doch da ist nichts. Keine Stimme, keine geflüsterten Worte. Für einen Moment ist er erleichtert. Es muss ein Fehler gewesen sein, ein Zufall oder seine Sinne, die ihm Streiche spielen. Er atmet tief durch und versucht sich einzureden, dass das alte Bandgerät, die verrauschten Aufnahmen und seine Müdigkeit schuld sind. Er schaltet die Spule aus. Nur das Surren der Neonröhren ist zu hören. Alles scheint normal. Er schließt kurz die Augen und versucht, seine Gedanken zu sammeln. Da spürt er plötzlich einen leichten, eisigen Luftzug, der über seinen Nacken streicht. Unwillkürlich hält er den Atem an. Hier unten kann es keinen Luftzug geben. Alle Fenster, auch die Tür, sind verschlossen. Ein unangenehmes Prickeln läuft über seine Haut und die feinen Härchen in seinem Nacken stellen sich auf. Er bleibt reglos sitzen und lauscht. Das Einzige, das er hört, ist das Surren der Neonröhren. Doch dann ein zweiter Hauch, diesmal näher, direkt an seinem linken Ohr. Er keucht auf, sein Atem geht stoßweise, sein Herz hämmert. Einen Moment lang wagt er es nicht, die Augen zu öffnen. Als er seinen Mut zusammennimmt und sich schließlich umdreht, ist da nichts. Nur das matte Licht, die Kartons und der Geruch von Staub. Er will gerade erleichtert aufatmen, da knackt etwas hinter ihm. Langsam dreht er sich zurück zu seinem Tisch. Laptop und Tonbandgerät sind beide ausgeschaltet. Und doch hört er es. Ein leises Rauschen, kaum wahrnehmbar. Mit zitternden Händen greift er nach den Kopfhörern und setzt sie auf. Einen Moment lang ist er in absolute Stille getaucht. Dann, ganz nah, ein Flüstern.
Ich bin hier.
Mit einem Ruck reißt er die Kopfhörer herunter. Sein Herz rast und die Hände zittern, als er nach der Kellertür greift. Er rennt, so schnell er kann, über den kalten Betonboden und spürt die Schuhe auf dem glatten Untergrund rutschen. Er stolpert die Treppen hinauf und schlägt die Kellertür hinter sich zu. Im Erdgeschoss bleibt er keuchend stehen, den Rücken gegen die Tür gelehnt. Alles scheint ruhig. Nur das dumpfe Echo seiner eigenen Panik hallt noch leise aus dem Keller hinauf. Die Nacht ist kurz und unruhig, und als der Student am nächsten Morgen die Augen öffnet, fühlt sich sein Kopf schwer an, als hätte etwas während des Schlafes weitergearbeitet, leise und unbeirrbar, irgendwo tief in ihm. Der Regen hat aufgehört, aber der Himmel ist noch grau und das Licht, das durch das Fenster fällt, ist blass und gedämpft. Er sitzt an seinem Schreibtisch, der Laptop aufgeklappt vor ihm, und ruft über das Uninetz den Cloud-Speicher auf, indem er die Tondateien gesichert hat. Es ist kurz nach 9 und er will nur noch einmal überprüfen, ob alles korrekt übertragen wurde, bevor er die Arbeit abschließt. Er meldet sich an, tippt routiniert sein Passwort ein und die Liste der hochgeladenen Dateien erscheint wie immer. Archiv Psychiatrie Ost 1954 bis 1958, P1 bis P11. Ordentlich sortiert mit Zeitstempeln von gestern Nacht. Er atmet aus, denkt an den Regen, an den kalten Beton, an das Surren der Neonröhren und klickt auf P11, Sitzung 2. Einfach, um noch einmal die Passage von gestern Nacht zu prüfen. Zuerst ist das nur das alte Rauschen, dann die Stimme des Arztes und die brüchige Antwort der Frau, genau wie gestern. alles so, wie er es abgespeichert hat. Dann, fast ohne dass er es will, fällt sein Blick auf eine Datei, die vorher nicht da war. Kein Ordner, kein Datum, nur ein Name, das sich wie ein fremdes Etikett zwischen vertrauten Karten zeigt. P12, Sitzung 1. Er starrt auf den Bildschirm. Vielleicht ein Synchronisationsproblem, denkt er. Irgendeine späte Übertragung vom Bandgerät im Keller. Und doch weiß er, dass das unmöglich ist. Er hat die Spule gestern ausgeschaltet, hat die Kopfhörer abgenommen, ist geflohen. Sein Herz verlangsamt sich für einen Moment. Dann klickt er. Ein Rauschen, dann die bekannte Männerstimme des Arztes, ruhig und sachlich. Alles wirkt, als sei es genau so, wie er es gestern gespeichert hat. Doch nach einigen Minuten verändert sich der Ton. Es knackt und plötzlich hört er eine andere Stimme. Seine eigene. Zuerst nur ein Flüstern, dann wird es immer deutlicher. Er hört, wie er atmet, wie er seinen Stuhl zurückschiebt, sogar wie er das Bandgerät ausschaltet. Es sind exakt dieselben Geräusche wie gestern Nacht. Er spult zurück, hört dieselbe Stelle erneut, wieder und wieder. Doch jedes Mal tauchen die Geräusche etwas früher auf. Sein Atmen, seine Bewegungen, als würde sich die Aufnahme selbst verschieben, als würde sie sich in der Zeit zurückwinden. Er öffnet eine zweite Datei. Wieder Rauschen, wieder Stimmen, wieder das Flüstern. Doch diesmal hört er Schritte. Seine Schritte, die den Raum verlassen. Dann, ganz deutlich, das Schließen der Kellertür. Und in genau diesem Moment ein leises Geräusch aus seinen Kopfhörern, als würde jemand im selben Zimmer atmen. Er nimmt die Kopfhörer ab, lauscht. Doch er hört nichts. Nur das ferne Brummen der Heizungsrohre. Er lacht leise, nervös, als wolle er sich selbst überzeugen, dass alles nur eine seltsame akustische Überlagerung ist, eine Störung durch das alte Material. Doch als er den Laptop schließen will, flackert der Bildschirm auf. Eine neue Datei ist aufgetaucht. Kein Zeitstempel, kein Ordner. Nur ein Name. P12. Sitzung 2. Er zögert. Dann klickt er. Zuerst wieder nur Rauschen. Dann sein Atem. Er spürt, wie sich die feinen Härchen auf seinen Armen aufstellen. Und schließlich hört er seine Stimme. Ich bin noch hier. Das Flüstern kommt näher, wird lauter, dann wieder leiser, als würde die Stimme direkt hinter ihm stehen. Er dreht sich langsam um. Aber da ist nichts. Nur das matte Morgenlicht, das über die Wände gleitet. Er will die Kopfhörer absetzen, doch dann erklingt ein dumpfes, rhythmisches Pochen in der Aufnahme. Drei Schläge, gleichmäßig und schwer. Es sind Schritte. Und sie kommen näher. Er hört, wie die Kellertür aufschwingt, hört seinen eigenen Namen flüstern. Die Schritte kommen näher, ein leises Schlürfen genau hinter ihm. Er hält den Atem an. Ganz langsam dreht er den Kopf zur Tür. Das Band knackt. Und dann Stille.
Das war meine Geschichte. Ew, ich habe Gänsehaut. Schön.
Also, ich habe bewusst ein offenes Ende gemacht. Man kann sich jetzt denken, was man will.
In meinem Kopf ist das so eine Frau im Krankenhauskittel, barfuß.
Ja, vielleicht.
Ah.
Hat's dir gefallen?
Ja, voll gut.
Ja, schön.
Und ich bin die ganze Zeit in meinem Kopf, also die ganze Zeit so, was für eine Serie.
Ich habe mich da mit diesen Tonbändern ein bisschen an Archiv 81 habe ich mich da orientiert. Hast du die gesehen?
Nein, ich hatte eher Mindhunter im Kopf, weil die haben auch so mit den ganzen Tonspuren gearbeitet.
Okay, nein, ich meinte, also die kann man sich echt, schaut euch die an. Also wenn man diese Show mag, dann schaut euch die an. Ich glaube, die gibt's auf, ich weiß gar nicht. Ich glaube auf Netflix, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Mhm.
Und ja, da geht es auch eben um Tonspuren, die sich da jemand anhören soll und digitalisieren soll. Und dann passieren halt auch seltsame Dinge. Es passieren zwar andere Sachen, aber das ist so ein bisschen angelehnt, ja.
Finde ich cool.
Inspirieren lassen.
War gruselig.
Schön.
War sehr gruselig, war eine gute Story. Ey, ohne Scheiß, du schreibst das richtig gut.
Danke.
Vielleicht solltest du Horror-Story-Autorin werden.
Ja, vielleicht. Scheiß auf Fantasy, auf Romantasy. Jetzt freue ich mich, dass ich mich dann jetzt bei dir gruseln darf.
Ja, also wie schon angekündigt, ist meine, ja, Story in Anführungszeichen, ich habe mehrere kleine Geschichten, aber die sind alle von echten Menschen so gesehen worden. Und es handelt sich um einen Platz, den ich unbedingt selber mal erkunden will.
Das Monster von Loch Ness.
Nö, ich war am Loch Ness und wir haben kein Monster gesehen. Ne? Die war nicht
ja,
da.
Stimmt, da warst du ja schon. Stimmt, ja.
Ja. Ja. Nein. Heute entführe ich euch in ein Hotel, dessen Flure vom Flüstern vergangener Zeiten und ruheloser Geister erfüllt sein sollen. Das Stanley Hotel. Ein elegantes Berghotel in Colorado, das zum Schauplatz unzähliger Spukgeschichten geworden ist. Macht es euch bequem, dimmt das Licht und folgt mir auf eine Reise in die dunklen Ecken dieses historischen Hauses. Begeben wir uns ein wenig zurück in die Geschichte des Stanley Hotels. Mitten in den Rocky Mountains, oberhalb der Stadt Estes Park in Colorado, thront das ehrwürdige Stanley Hotel. Ein schneeweißes, neokoloniales Anwesen, das sich majestätisch vor den schroffen Berggipfeln abzeichnet. Eröffnet am 14. Juli 1909, verströmte das Hotel von Anfang an den Glanz der Gilded Age. Elektrische Beleuchtung, Telefone in den Zimmern, fließendes Wasser und sogar eigene Automobile für die Gäste. Ein unglaublicher Luxus in der Wildnis Colorados. Freelan Oscar, kurz auch F.O. Stanley genannt, Erfinder der Stanley-Dampfautomobile, ließ das Hotel als Sommerresidenz für die wohlhabende Gesellschaft erbauen. Stanley selbst war 1903 aus gesundheitlichen Gründen in das abgelegene Tal gekommen. Von Tuberkuloseleiden geschwächt, suchte er im klaren Höhenklima Heilung. Mit Erfolg. Bereits nach einem Sommer in Estes Park kehrt seine Kraft zurück. Überwältigt von der Schönheit der Rockies, beschlossen F.O. Stanley und seine Frau Flora, dauerhaft ein exklusives Refugium in den Bergen zu schaffen. Auf Land, das Stanley dem irischen Lord Dunraven abgekauft hatte, begann 1906 der Bau eines vornehmen Hotels. Kein Aufwand wurde gescheut. Holz und Steine aus den umliegenden Bergen formten ein Grand Hotel im georgianischen Stil. 3 Jahre später war das Prachtstück vollendet. Ein Gebäude so elegant, dass es mit den besten Ostküstenhotels jener Zeit konkurrieren konnte. Schon in den ersten Jahrzehnten zog das Stanley Hotel prominente Gäste aus aller Welt an. Hier logierten Geschäftsleute, Adel, Politiker, sogar Präsident Theodore Roosevelt genoss die gnädige Atmosphäre. Und die Titanic-Überlebende Unsinkable Molly Brown schritt durch die Eingangshalle. Später kamen Berühmtheiten wie der Psychoanalytiker Erich Fromm und die Folkmusiker Bob Dylan und John Bees in das Hotel. Selbst japanische kaiserliche Hoheiten nächtigten hier, als Kaiser Akihito mit Familie 1994 auf Staatsbesuch war. Doch keiner dieser Gäste hat dem Stanley Hotel einen so prägenden Stempel aufgedrückt wie Stephen King. Der berühmte Horrorautor verbrachte im Oktober 1974 zusammen mit seiner Frau Tabitha eine Nacht im nahezu ausgestorbenen Stanley Hotel. Eine Nacht, die sein Schicksal und das des Hotels verändern sollte. King war der einzige Gast in dem fast saisonbedingt geschlossenen Haus, wanderte durch die leeren Korridore und speiste in einem verlassenen Speisesaal zu den Klängen eingespielter Orchestermusik. In jener kühlen Herbstnacht im 217 wurde King von schrecklichen Albträumen heimgesucht. Er träumte, sein kleiner Sohn werde von einem lebendig gewordenen Feuerwehrschlauch durch die Hotelflure gejagt und schließlich umschlungen und verschlungen. Schweißgebadet fuhr der Schriftsteller aus dem Schlaf hoch. Verstört trat er auf den Balkon hinaus, zündete sich eine Zigarette an und sah in die dunklen, endlosen Wälder. Und genau dort, in diesem Moment, wurde der erste Samen für seinen Roman The Shining gesät. Dieses Buch sollte 2 Jahre später erscheinen und das Stanley Hotel als fiktives Overlook Hotel in der Welt des Horrors unsterblich machen. Kings Aufenthalt rettete indirekt auch das echte Hotel. In den 1970er Jahren war dessen Glanz verblasst und es stand kurz vor dem Aus. Doch durch die Bekanntheit als Inspiration für The Shining erlebte das Stanley einen neuen Besucheransturm und konnte aufwendig restauriert werden. Neben Stephen King beherbergte das Stanley bis heute Filmcrews, Horrorfestivals und Neugierige aus aller Welt. 1997 wurde hier die Außenaufnahme von Kings eigener Shining-Miniserie gedreht und in den 2010ern fand im Stanley ein jährliches Horrorfilmfestival statt. Durch seinen Ruf als Spukhotel wurde es zum Magneten für Geisterjäger. Es tauchte in beliebten TV-Serien wie Ghost Hunters und Ghost Adventures auf und wurde von zahlreichen paranormalen Ermittlern unter die Lupe genommen. Doch wie kam das Stanley überhaupt zu seinem unheimlichen Ruf? Dafür müssen wir hinter die prachtvolle Fassade blicken und uns den Geschichten widmen, die man sich seit über 100 Jahren in diesen Hallen erzählt. Denn während der Lack des 20. Jahrhunderts glänzte, sollte sich in den Schatten bereits jene Gestalten geregt haben, die bis heute keine Ruhe haben. So, kommen wir zu den Grusel-Stories. Stellt euch eine mondhelle Nacht in einem weitläufigen, knarrenden Hotel vor. Ein kalter Luftzug streicht durch den Flur des zweiten Stocks. Irgendwo in der Ferne klimpert ein Klavier eine einsame Melodie. Und ihr fragt euch, bin ich hier wirklich allein? In genau solcher Atmosphäre beginnen viele der Spukgeschichten, die das Stanley Hotel berühmt-berüchtigt gemacht haben. Im Folgenden erzähle ich einige der bekanntesten paranormalen Ereignisse, gut dokumentiert und oft erzählte Begebenheiten, die dieses Hotel zu einem der angeblich meist heimgesuchten Orte Amerikas gemacht haben. Der Geist in Zimmer 217, Miss Wilson und Stephen King. Zimmer 217 ist das wohl legendärste Zimmer des Stanley Hotels. Hier geschah im Jahr 1911 ein Unglück, das als erster dunkler Fleck in die Hotelannalen einging. In einer stürmischen Sommernacht versuchte die diensthabende Chefhausdame Elizabeth Wilson bei einem drohenden Stromausfall die Gaslampen im zweiten Stockwerk zu entzünden. Niemand ahnte, dass sich durch ein Leck bereits brennbares Gas in den Räumen angesammelt hatte. Kaum betrat Miss Wilson mit einer brennenden Kerze Zimmer 217, erschütterte eine gewaltige Explosion das Haus. Die Detonation zerriss den Fußboden und schleuderte die Frau ein Stockwerk tiefer in den Speisesaal. Wie durch ein Wunder wurde niemand getötet. Miss Wilson überlebte mit gebrochenen Knochen. Doch der Raum 217 war verwüstet, ein Stück des Hotels für immer gezeichnet von dem Unfall. Elizabeth Wilson erholte sich und arbeitete noch viele Jahre im Stanley Hotel, bis sie im hohen Alter von über 90 friedlich im Estes Park verstarb. Ihr dramatisches Erlebnis im Zimmer 217 aber war der Anfang einer Legende. Viele glauben, dass Miss Wilsons Geist nie wirklich aus dem Zimmer 217 ausgezogen ist. Die Erzählungen der Gäste klingen wie klassische Spukgeschichten. Personen berichten, dass plötzlich Lichter an- und ausgehen oder persönliche Gegenstände über Nacht ihren Platz wechseln. Manche finden am Morgen ihre Koffer bereits ausgepackt und die Kleidung ordentlich verräumt, als hätte eine unsichtbare Hausdame still ihren Dienst getan.
Das finde ich aber cool.
Mega, find ich, oder?
Super.
Also wenn da so ein Hotelgeist ist, der mir einfach so meine Sachen auspackt, schön zusammenlegt und den Kleiderschrank räumt, nehme ich.
Ja.
Sag ich nicht mal nein. Berüchtigt ist auch Miss Wilsons strenge Ader. Unverheiratete Paare, die das Bett in Zimmer 217 teilen, fühlten angeblich eine eisige, unsichtbare Barriere zwischen sich aufsteigen. Als wollte eine brüde ältere Dame sicherstellen, dass hier keine Ungezogenheiten passieren. Einige Gäste berichten gar von einem plötzlichen Kältegefühl oder davon, sanft aber bestimmt aus dem Bett gestoßen worden zu sein, wenn sie gegen diese unsichtbare Grenze ankuschelten. Stephen King selbst hat in eben diesem Zimmer eine Erfahrung, die sich fast wie ein Treffen mit dem Geist deuten lässt. In der Nacht seines Aufenthalts im Jahr 1974, nach seinem fürchterlichen Albtraum, öffnet er die Zimmertür und sah im Halbdunkeln des Korridors eine Gestalt. Es war das durchscheinende Bild eines jungen Kindes, das den Flur entlang huschte. Der kleine Junge schien nach jemandem zu rufen. Nanny, Nanny, also die Hausdame. Als suchte er verzweifelt sein Kindermädchen. Im nächsten Moment war die Erscheinung verschwunden. King stand allein in der gespenstischen Stille des zweiten Stocks. Später erfuhr er, dass immer wieder von einem Geist eines kleinen Jungen im Stanley Hotel berichtet wird. Ein Kind, das längst nicht mehr unter den Lebenden weilt. War es Realität oder nur ein weiterer Traum? Für King fühlte es sich erschreckend real an und die Szene fand indirekt ihren Niederschlag in The Shining. Bis heute erzählen Tourguides diese Anekdote und sie passt ins Muster. Im Stanley Hotel sollen unschuldige Kindergeister umherstreifen, die nach ihren Bezugspersonen rufen und gerne mit den Lebenden Schabernack treiben. Zimmer 217 bleibt der meistgebuchte Raum des Hotels, gerade weil er angeblich heimgesucht ist. Fans von Stephen King und Gruselenthusiasten aus aller Welt warten Monate darauf, eine Nacht dort verbringen zu dürfen. Viele von ihnen hoffen vielleicht insgeheim, einen flüchtigen Blick auf Miss Wilson zu erhaschen oder das Klappern ihrer unsichtbaren Schritte zu hören. Ob man schließlich etwas Unheimliches lebt oder nicht, die Atmosphäre in diesem Zimmer ist durch all die Geschichten aufgeladen. Und wer nachts das Licht ausschaltet und auf das Knarren der alten Dielen lauscht, der spürt unweigerlich einen kleinen Schauder. Vielleicht ist das Einbildungskraft, vielleicht aber auch der Geist der treuen Hausdame, die immer noch pflichtbewusst über ihr Zimmer wacht. Aber es wäre kein Geisterhotel, wenn das nur ein Geist wäre. Kommen wir zu den Gründergeistern, F.O. und Flora Stanley am Klavier. Nicht nur einfache Angestellte sollen als Geister zurückgekehrt sein, auch die illustren Gründer des Hotels selbst scheinen nicht ganz Abschied genommen zu haben. F.O. Stanley, der stolze Erbauer, wurde von vielen Gästen und Mitarbeitern in den vergangenen Jahrzehnten leibhaftig im Hotel gesehen, lange nachdem er 1940 verstorben war. Meist erscheint er als freundlich dreinblickender älterer Herr in altmodischem Anzug. Häufig wird er in der Lobby oder im Billardzimmer gesichtet, das zu Lebzeiten sein Lieblingsraum war. Eine bekannte Episode erzählt von einer abendlichen Historieführung, bei der Stanley plötzlich mitten im Billardzimmer neben den überraschten Tourteilnehmern auftauchte. Er soll ruhig dagestanden haben, als lausche er den Ausführungen des Guides und erst verblasst sein, als man näher trat. Ähnlich berichten Barkeeper, dass ab und an ein Herr durch die Bar schreitet, der verblüffende Ähnlichkeit mit alten Fotos von F.O. Stanley hat. Folgt man ihm jedoch in die angrenzende Küche, löst er sich in nichts auf, als wollte der Gentleman noch einmal nach dem Rechten sehen und sich dann diskret zurückziehen. Auch Flora Stanley, also F.O.'s geliebte Gattin, gilt als Stammgast aus dem Jenseits. Flora war eine talentierte Pianistin und liebte es, auf dem hauseigenen Flügel im Ballsaal zu spielen. Dieses Piano, ein prachtvoller Konzertflügel, hatte ihr Mann ihr zur Eröffnung des Hotels geschenkt. Und noch heute scheint Flora ihre Musikleidenschaft nachzugehen. Nachts, wenn der Ballsaal leer und dunkel ist, erklingt plötzlich Klavierspiel. Zarte klassische Melodien schweben durch die Dunkelheit, als säße eine unsichtbare Künstlerin an den Tasten. Mehr als ein Angestellter hat schon verwundert die Tür zum Ballsaal geöffnet, nur um die Töne verstummen zu hören und niemanden am Klavier vorzufinden. Doch kaum schließt man die Tür wieder, hebt das Klavierspiel von neuem an, als wolle Flora keine Störung in ihrem Konzert. Einige mutige Gäste, die dem Spuk auf den Grund gehen wollten, haben sogar beobachtet, wie sich die Tasten des Flügels von selbst bewegten, sachte niedergedrückt, als liefen geisterhafte Finger darüber. Sobald jedoch jemand über die Schwelle tritt, stoppen die Tasten wie auf Kommando. Es ist ein unheimliches Katz-und-Maus-Spiel. Flora spielt nur, wenn keiner hinschaut. Wer spät nachts an dem großen Ballsaal des Stanley vorbeigeht, der hält unwillkürlich den Atem an und spitzt die Ohren. Vielleicht trägt der Wind ja das leise Echo einer verlorenen Melodie herüber. Die Vorstellung, dass Dandy selbst über ihr Hotel wachen, hat etwas Tröstliches. Ihre Geister wirken, so erzählen es die Überlieferungen, nicht bedrohlich, sondern eher als Teil der Atmosphäre. F.O. Stanley erscheint höflich und zurückhaltend, Flora drückt sich durch Musik aus. Es ist fast, als liebten sie ihr Lebenswerk Stanley Hotel so sehr, dass sie es nicht verlassen mochten. Doch nicht alle Geister im Stanley sind so kultiviert. Einige treiben weiters neckischere oder düsteren Unfug. Kommen wir zur vierten Etage. Das Stanley Hotel besitzt 4 Stockwerke und besonders die 4. Etage hat sich als Zentrum paranormaler Aktivitäten herumgesprochen. Das ist umso auffälliger, wenn man die Geschichte des Hauses kennt. Ursprünglich war der Dachboden im obersten Stock als Schlafsaal für das Personal und deren Kinder gedacht. Vielleicht tollen deshalb ausgerechnet hier oben unsichtbare Kinder umher. Viele Gäste, die ein Zimmer im 4. Stock bewohnten, berichten jedenfalls von spätabendlichen Kinderlachen und Trampeln in den Gängen. Lange nach Mitternacht, wenn garantiert kein lebendes Kind mehr wach ist, öffnet man dann die Tür, um die kleinen Rabauken zur Ruhe zu ermahnen, so findet man nichts als einen leeren, dämmerigen Korridor vor. Die Schritte verstummen und es herrscht gespenstische Stille. So erging es auch einem Ehepaar, das nach einer nahezu schlaflosen Nacht entnervt früh aufschreckte. Die beiden schworen, die ganze Nacht hätten Kinder draußen fangen gespielt und sie kein Auge zutun lassen. Das Hotel musste ihnen jedoch mitteilen, dass gar keine Familie mit Kindern im Haus gewesen waren. Wer also rannte dort johlend über die Teppich? Bis heute wissen wir es nicht. Insbesondere Zimmer 418 scheint ein Treffpunkt dieser Kindergeister zu sein. Putzfrauen klagen darüber, dass sie morgens Abdrücke kleiner Körper auf den frisch gemachten Betten finden, als hätte sie sich nachts unsichtbare Kinder draufgelegt und gewälzt. Auch seltsame Geräusche dringen oft aus dem unbewohnten Raum. Kichern, Flüstern, das Quietschen von Sprungfedern. Gäste von 418 erleben regelmäßig Poltereien. Koffer, die sich bewegen, Kleiderbügel, die im Schrank wie von Geisterhand zu schwingen beginnen, flackernde Lampen und sogar Bettdecken, die plötzlich weggezogen werden. Eine 4-jährige Besucherin erzählt am nächsten Morgen ihrer Mutter ganz selbstverständlich, ein kleiner Junge habe in der Nacht mit ihren Füßen Kitzeln spielen wollen. Als sie ihn bat aufzuhören, sei er jedoch verschwunden. Recherchen des hoteleigenen Tourguides zufolge könnte sich bei diesem Spielgefährten um einen Geist namens Billy handeln. Angeblich der ruhelose Geist eines Jungen mit Autismus, der zu Lebzeiten oft durch das Hotel streifte. Eine gruselige Vorstellung. Während man schläft, sitzt vielleicht ein unsichtbares Kind am Fußende des Bettes und kichert leise.
Wieso sind Kinder in so Horrorfilmen oder in Gruselgeschichten immer 1000-mal gruseliger als Erwachsene? Warum?
Ich weiß auch nicht, weil eigentlich ist es ja voll süß, wenn da echt ein kleines Kind noch oder nicht lebt, sondern...
Also wenn ich mir vorstelle, dass ich in der Nacht aufwach, weil mich irgend so ein Geisterkind an meinen Füßen kitzelt, also Horror.
Ich weiß nicht, womit ich die größeren Probleme hätte, mit dem Geisterkind oder dass es meine Füße berührt.
Ja, du würdest einfach tot umfallen, für dich wäre das zu viel.
Ja, aber nicht wegen des Kindes, sondern weil der meine Füße anfasst.
Ja, ja.
Boah, wie ich das hasse, wie ich Füße hasse. Ekelhaft. Nicht nur Kinder treiben im 4. Stock hier Unwesen. Zimmer 407 wird Lord Dunraven zugeschrieben. Jenem zwielichtigen irischen Lord, dem einst das Land gehörte, bevor Stanley es erwarb. Dunraven hatte Estes Park einst als privates Jagdparadies beanspruchen wollen und galt als Betrüger, der Siedler übers Ohr haute. Hat ihn seine Gier und Bosheit an diesen Ort gebunden? Einige Gäste von 407 behaupten, eine unsichtbare Präsenz beobachtete sie aus der Zimmerecke nahe der Badezimmertür. Besonders berüchtigt wurde ein Vorfall. Mehrfach hintereinander ging in jener Ecke die Lampe von selbst an und aus, als würde jemand mutwillig den Schalter betätigen. Genervt soll der Gast in den leeren Raum gerufen haben, man wisse um seine Anwesenheit und werde ja nur 2 Nächte bleiben. Er möge doch bitte das Licht wieder anschalten, wenn er schon zuhören müsse. Und tatsächlich, wie aufs Kommando, glomm das Licht wieder auf. Doch damit nicht genug. In der darauffolgenden Nacht, als alles dunkel war, hörten die Gäste unablässig seltsame Geräusche aus dem Fahrstuhlschacht in der Nähe. Dabei war der Aufzug zu dieser späten Stunde außer Betrieb, als hätte sich ein unsichtbarer Quälgeist vorgenommen, ihnen den Schlaf zu rauben. Mehr als ein Gast von 407 schwört außerdem, ab und zu ein blasses Gesicht am Fenster gesehen zu haben, von außen, als schaue jemand hinein. Natürlich klettert niemand in schwindelerregender Höhe an den Fassaden herum. Ist es also Don Ravens missmutiger Geist, der dort in den Fensterscheiben erscheint? Ein weiterer mysteriöser Vorfall ereignete sich im Zimmer 401, das heute als eines der unheimlichsten Gästezimmer gilt. Früher diente dieser Raum weiblichen Angestellten als Wohnquartier. Heutzutage erzählen weibliche Gäste erschrocken, sie seien im Schrank von unsichtbaren Händen angefasst oder gestoßen worden. Berühmt wurde 401 durch eine Episode der TV-Show Ghost Hunters. Der Ermittler Jason Hawes schlief während der Dreharbeiten in diesem Zimmer. Und mitten in der Nacht sprang plötzlich die verriegelt gewesene Schranktür von selbst auf. Die Kamera zeichnete es auf und seither pilgern Fans übernatürlicher Phänomene in diesem Zimmer, um das spukende Kabinett selbst zu sehen. Ein ehemaliger Gast berichtet zudem, er habe im Bad von 401 beobachtet, wie sein Ehering langsam vom Waschbeckenrand gehoben wurde und direkt in den Abfluss fiel, als würde eine unsichtbare Hand sie hinabwerfen. Obwohl ich da dazu sagen muss, der hat wahrscheinlich den Ring einfach verloren und dann gesagt, es war ein Geist.
Ja.
So, ich habe den nicht rein. Nein, der ist mir nicht runtergefallen. Nein, das war ein Geist.
Mhm. Klingt halt besser.
Ja, ein Geist hat meinen Ehering in den Abfluss geworfen.
Ja.
Schließlich wäre da noch Zimmer 428, ein sonst unscheinbares Giebelzimmer unterm Dach. Doch wer hier übernachtet, könnte unverhofften nächtlichen Besuch von einem romantisch veranlagten Geist bekommen. Mehrere alleinreisende Damen erzählten errötend, sie seien morgens aufgewacht und ein Schatten in Cowboy-Outfit habe am Bettende gestanden. Bevor sie schreien oder reagieren konnte, habe sich der Unbekannte zu ihnen herabgebeugt und ihnen, man höre und staune, einen sanften Kuss auf die Stirn gegeben. Dann sei spurlos verschwunden. Niemand weiß, wer dieser Cowboy-Geist sein könnte. In alten Aufzeichnungen taucht keine passende Person auf. Doch manche vermuten einen umherziehenden Geist aus früheren Zeiten des Wilden Westens, der Gefallen an den Damen findet. Neben diesen zärtlichen Spukerscheinungen gibt es in dem Zimmer 428 auch härteren Spuk. Oft hören Gäste schwere Schritte und Poltern direkt über ihrer Zimmerdecke, als würde jemand Möbel rücken oder mit Stiefeln über den Dachboden trampeln. Doch oberhalb von 428 befindet sich nur das steile Dach. Kein Mensch könnte dort umherwandeln.
Ja. Ich war jetzt ein bisschen erleichtert, dass dieser Cowboy-Geist dann doch so jugendfrei war.
Ja. Yes. Ja, nee, er gibt nur ein Küsschen auf die Stirn. Ja,
das ist süß, das ist okay.
Ja,
da kann mich auch besuchen kommen und mir ein Küsschen auf die Stirn geben, ist okay.
Ja, ich würd wahrscheinlich erschrecken, weil ich mir denke so, what the fuck, aber...
Ja. Ist mir lieber wie die kitzelnden Kinder.
Ja, viel. Ich hätte lieber ein Küsschen auf die Stirn, also wie Kinderfinger an meinen Zehen. Ekelhaft. Kommen wir nochmal zum Konzertsaal und unheimliche Stimmen. Nicht alle Spukphänomene spielen sich in den Gästezimmern ab. Der hauseigene Konzertsaal, einst von F.O. Stanleys Geschenk für Flora erbaut, hat ebenfalls Geistergeschichten beizutragen. Hier steht nicht nur Floras berühmter Flügel, hier unten befindet sich auch ein alter unterirdischer Gang und sogar eine ehemalige Kegelbahn unter der Bühne. Nachts, wenn kein Konzert stattfindet, soll es dennoch gelegentlich zu Aufführungen kommen. Von Künstlern aus dem Jenseits. Wie wir schon gehört haben, Floras Klavierspiel im Ballsaal. Aber manche Gäste hören ähnliche Musik auch aus dem angrenzenden Konzertsaal fluten, als Echo vergangener Galavorstellungen. Doch Flora ist nicht der einzige Geist an diesem Ort. Mitarbeiter und Besucher berichten von einem geheimnisvollen jungen Mädchen namens Lucy, die im Konzertsaal spukt. Der Legende nach war Lucy ein obdachloses Mädchen, die in der kalten Nacht Zuflucht im ungenutzten Konzertgebäude suchte. Als man sie entdeckte und fortschickte, soll sie tragischerweise erfroren sein. Seither geht ihr Geist um. Lucy scheint ein freundlicher, aber scheuer Gast zu sein. Bei nächtlichen Touren in der Konzerthalle reagiert sie angeblich auf Fragen. Man bittet sie etwa, ein Zeichen zu geben und prompt flackert eine mitgebrachte Taschenlampe als Antwort. Manche hören auch ein leises Klopfen aus den Wänden, wenn man Lucy direkt anspricht. Besonders auf Kinderstimmen soll Lucy reagieren, so als empfinde sie Sympathie für lebende Außenseiter. Obwohl Lucy keine historische Person mit vollen Namen ist, hat sich ihre Geschichte in den Kanon der Stanley-Geister eingebrannt und viele Tourgäste hoffen, selbst eine Interaktion mit der Lady in Pink, so wird sie manchmal auch genannt, zu erleben. Weniger sanft gibt sich dagegen ein weiterer Geist, der rund um den Konzertsaal und die Lobby des Hotels patrouillieren soll. Paul, der ehemalige Hausmeister. Paul war zu Lebzeiten ein Faktotum in Stanley. Er erledigte allerlei Aufgaben im Hotelbetrieb und hatte insbesondere die undankbare Pflicht, die Gäste zur Nachtruhe um 23 Uhr zu ermahnen. Mit seinem Ruf »Lights out, it's 11 p.m.« sorgte er dafür, dass spätabends Ruhe einkehrte. Wie es heißt, verstarb Paul in den 1970ern auf dem Hotelgelände, doch anscheinend versieht er seinem Dienst immer noch. Nachts, wenn Besucher nach einer Geistertour oder einem Drink in der Hotelbar etwas zu lange im Konzertsaal verweilen, soll plötzlich eine barsche Stimme ertönen. Geht nach Hause oder raus hier. Halt es durch die Dunkelheit. Viele haben diese tiefe Männerstimme schon gehört, obwohl weit und breit kein Mitarbeiter zu sehen war. Gelegentlich wird auch von einem unsichtbaren Druck berichtet, als würde jemand die Nachtschwärmer sanft, aber bestimmt Richtung Ausgang schieben. Paul scheint weiterhin darauf zu achten, dass niemand nach 23 Uhr Unfug im Hotel treibt. Besonders berühmt ist ein dokumentierter Fall. Während einer Tour nahm jemand mit einem Handy eine seltsame Tonaufnahme auf, in der deutlich ein flüsterndes »Get out« zu hören war. Genau an Pauls altem Arbeitsplatz. Solche elektronische Stimmen, sogenannte EVPs, also Electronic Voice Phenomena, gelten vielen Geisterforschern als Beweis für Pauls Anwesenheit. Die zahlreichen Berichte von Spuk im Stanley Hotel wären nur Gruselgeschichten, hätten nicht einige davon handfeste Spuren hinterlassen. Über die Jahre sind diverse Beweisstücke aufgetaucht, die selbst Skeptiker ins Grübeln bringen. So gelang es mehreren Gästen und Ermittlern, unerklärliche Stimmen auf Tonband aufzunehmen. Auf manchen dieser EVPs hört man fröhliches Kinderlachen, wo keine Kinder waren, oder man vernimmt kaum hörbares Help me und Don't go, geflüstert in leeren Räumen. Besonders eindringlich sind auch Fotobeweise. Ein bekanntes Bild stammt aus dem Jahr 2016, als ein Besucher namens Henry Yao die beeindruckende geschwungene Haupttreppe des Hotels fotografierte. Auf dem Foto ist oben auf der Treppe deutlich die Gestalt einer Frau in einem alten schwarzen Kleid zu erkennen. Doch laut Aussagen des Fotografen stand zum Zeitpunkt der Aufnahme niemand dort. Das ominöse Bild verbreitete sich rasch und schaffte es sogar in die überregionalen Medien als möglicher Geisterbeweis. Auch die bekannte Vortex-Fotografie zeigt etwas Ähnliches. In der grandiosen Haupttreppe, von den Einheimischen wegen der angeblichen spirituellen Energie vor Ort auch Vortex genannt, wurde eine kleine Mädchenfigur abgelichtet, obwohl kein Kind anwesend war. Viele halten dieses Bildmaterial für einen der überzeugendsten Geisterbeweise im Stanley Hotel. Vortex ist, by the way, wenn zwei Spiegel sich gegenüberhängen. Das nennt man einen Vortex, weil das eine Art Portal aufmachen soll.
Okay.
Darüber hinaus berichten Wärmebildkameras und Bewegungsmelder auf den nächtlichen Geistertouren immer wieder Ausschläge, für die es keine normale Erklärung gibt. Ein Team von paranormalen Forschern dokumentierte einmal mit einer Infrarotkamera einen kühlen menschlichen Umriss neben dem Piano im leeren Ballsaal. Es stünde Flora Stanley persönlich dort und lauschte ihrem eigenen Spiel. Angesichts solcher Vorfälle verwundert es nicht, dass das Stanley Hotel den Ruf genießt, eines der am besten dokumentierten Spukhäuser in Amerika zu sein. Ob man Geister glaubt oder nicht, die Fülle an konsistenten Berichten, Fotos und Tonaufnahmen lässt einen erschaudern. Viele Besucher reisen eigens an, um selbst Ghost Hunter zu spielen, mit Kameras, Aufnahmegeräten und EMF-Detektoren. Das Hotel selbst trägt seinem Ruf Rechnung und bietet neben historischen Führungen auch spezielle Geistertouren an. Dort führt man mutige Gäste spätabends in die verwinkelte Kellergewölbe, durch die knarzenden Fluren der vierten Etage und natürlich in den berüchtigten Raum 217. Sofern dieser gerade unbewohnt ist. In den unterirdischen Tunnelanlagen, die einst den Angestellten als versteckte Wege dienten, soll es ebenfalls spuken. Man munkelt, der hohe Anteil an Kalkstein und Quarz im Grundgestein unter dem Hotel wirkt wie ein spiritueller Verstärker für paranormale Aktivitäten. Kein Wunder also, dass sich dort unten Schatten und Schemen zeigen. Oder vielleicht einfach nur die Fantasie mit einem durchgeht, wenn man weiß, dass man gerade an einem der heißesten Spukpunkte Colorados steht. Am Ende mag sich jeder seine eigene Meinung bilden, was die Ereignisse im Stanley Hotel betrifft. Sind es wirklich Geister, die Seelen derer, die das Hotel liebten oder fürchteten? Oder sind es am Ende nur zugige alte Gemäuer und das Wunschdenken der Besucher, die an einem so legendären Ort unbedingt etwas Übersinnliches erfahren wollen? Fest steht, das Stanley Hotel vereint Geschichte und Mysterie auf einzigartige Weise. Die eindrucksvollen Berge, die edwardianischen Eleganz der Gebäude und die unzähligen Geschichten, die sich um seine Zimmer ranken, schaffen eine Atmosphäre, der man sich kaum entziehen kann. Viele Gäste schwören, beim Einchecken sofort ein Kribbeln zu spüren, als ob die Wände flüstern könnten. Vielleicht hört man ja wirklich etwas, wenn man nachts ganz still ist und die Sinne schärft. Ein entferntes Klavierstück, tapsende Schritte über der Decke, ein Kichern hinter der Tür. Oder ein geflüstertes Wort direkt am Ohr. Zum Abschluss unseres Halloween-Specials lassen wir euch mit diesem Gefühl nicht allein. Wenn ihr das nächste Mal in einem alten Hotel übernachtet, denkt an das Stanley Hotel. Wer weiß, vielleicht zieht ihr ja leise eine Schublade auf und findet darin ein akkurat gefaltetes Handtuch, das ihr nie zuvor gesehen habt. Oder ihr hört im Halbschlaf, wie eure Zimmertür sacht ins Schloss fällt, obwohl niemand das Zimmer betreten haben kann. Dann wisst ihr, manche Gäste haben nie ausgecheckt. Schlaft gut und Happy Halloween.
So cool, danke.
Ich liebe das Stanley Hotel.
Ja, ich dachte mir jetzt auch, während du das erzählt hast, ich meine, ich glaube, die allermeisten kennen das ja so im Groben oder haben die Filme oder die Bücher oder so gelesen. Mein Traum wäre ja, dass wir mal so einen Roadtrip durch die USA machen und all diese Orte besuchen. Ne?
Okay, gar kein Thema. Also wenn diese Podcast-Folge 20.000 Zuhörerinnen und Zuhörer bekommt und wir einen Sponsorenvertrag bekommen, dann können wir das machen.
Ja, also bitte hört uns, empfehlt uns. Wir brauchen Geld, um all diese Orte besuchen zu können.
Wir brauchen Geld, wir brauchen Kohle. Gibt
es. Wir brauchen einfach Kohle. Ja, cool.
Aber es wäre mal richtig cool. Dann könnten wir nämlich als Halloween-Special jeden Tag eine Folge rausbringen. Bei einem Spukhotel oder Spukplatz in Amerika.
Oh, das wäre so toll.
Ja, fände ich auch.
Oh, ja.
Also, hört uns, folgt uns, überall dort, wo es Podcasts gibt. Und dann sagen wir Tschüss.
Und Happy Halloween.
Und Happy Halloween. Bye, bye.
Tschüss. Kill around.